vorstellen. Das ist hier die erste Organspende, die stattgefunden hat im Jahr 1954. Der Arzt ist, glaube ich, der mit der schönen Fliege, der zweite von links, ein Joseph Murray. Und die beiden Betroffenen sind die beiden Herren in den hellen Anzügen, soweit ich das gesehen habe. Das sind die Zwillinge Herrick. Da hat der eine Bruder dem anderen eine Niere gespendet. Und der Rest sind wohl, ist wohl das Ärzte-Team, was da mitgeholfen hat. Also es war der erste Fall von einer Organtransplantation. Und das zweite, was jetzt, denke ich, relativ bekannt war oder was viele gehört haben, war im Jahr 2010 Frank-Walter Steinmeier, der seiner Frau eine Niere gespendet hat, was, denke ich, durch die ganzen Medien auch ging und was die meisten von uns auch mitbekommen haben. Die beiden Beispiele, die ich hier genannt habe, bei denen war es so, dass nach der Organspende der Spender noch gelebt hat. Also das ist eine sogenannte Lebensspende, werden wir gleich sehen. Prominente Beispiele für eine postmortale Spende, also nachdem der Spender gestorben ist, gibt es nicht. Das hat auch seine Hintergründe, weil die postmortale Spende jedenfalls in Deutschland absolut anonym abläuft. Von daher weiß man jetzt also nie, wer wessen Organ bekommen hat, beziehungsweise da gibt es dann auch die ärztliche Schweigepflicht, wo man im Prinzip nicht viel darüber sagen darf. Also, um das einfach nochmal klar zu machen, man kann außer der Organspende auch noch Gewebespende behandeln. Das mache ich jetzt heute Abend nicht, weil die Gewebespende im Falle einer Organspende entweder auch mit stattfindet, insofern also nichts Besonderes ist, oder im Falle einer Lebensspende auch nicht so tragisch ist. Also wenn man jetzt zum Beispiel Haut spendet oder was weiß ich was, oder ein Stück Darm, dann ist das, sagen wir mal, nicht so einschneidend, wie wenn man jetzt eine ganze Niere hergibt oder wenn man eben auch nach seinem Tod womöglich mehrere Organe spendet. Man unterteilt dann weiter in Lebensspende und postmortale Spende. Also das heißt, Lebensspende habe ich gerade gesagt, das ist, wenn jemand, zum Beispiel jemand anders eine Niere spendet oder Teile von der Leber kann man lebensspenden. Und postmortal heißt nach dem Tod. Da kommen wir jetzt gleich noch näher drauf. So, wir werden uns jetzt ein bisschen konzentrieren müssen auf Organspenden, eben weil die Gewebespenden insofern jetzt nichts Besonderes mehr sind. Also es gelten im Prinzip ähnliche Argumente sowohl bei Lebensspenden als auch bei postmortalen Spenden. Gewebespenden sind eben auch nicht so heikel wie jetzt Organspenden. Ich denke, das ist auch ganz einleuchtend. Das heißt, wir werden uns jetzt auf Organspenden beschränken und dann eben auch auf postmortale Spenden. Hat auch damit zu tun, dass man bei Lebensspenden im Prinzip immer länger Zeit hat zu entscheiden. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand eben so ein Organ braucht und man findet jetzt eben jemand, der geeignet wäre als Spender, dann hat der im Normalfall Tage, vielleicht Wochen, manchmal vielleicht sogar noch länger Zeit, sich das genau zu überlegen. Während bei postmortalen Spenden die Entscheidung sehr viel zügiger kommt. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und wir werden uns auch auf die postmortalen Spenden beschränken, weil viele Argumente, die wir in diesem Zuge der Überlegungen uns anschauen werden, sind ähnlich wie bei den Lebensspenden. Zur Lebensspende einfach nur ganz kurz, damit wir das ganz kurz angesprochen haben. Im Gegensatz zur postmortalen Spende ist es bei der Lebensspende so, dass Spender und Empfänger sich kennen. Also das ist, was ich gelesen habe, jedenfalls in aller Regel wirklich so. Also es gibt keine anonymen Spenden mehr. Das ist seit 1997 in Deutschland nicht mehr erlaubt. Also man darf jetzt nicht ins Krankenhaus gehen und sagen, ich würde gerne jetzt meine Niere spenden und gebt sie einfach, was weiß ich, irgendwem, sondern da wird auf jeden Fall in irgendeiner Form ein Kontakt hergestellt. Man kann im Übrigen auch kein Geld dafür bekommen. Das ist in Deutschland auch verboten, um einfach den Organhandel hier nicht zu fördern. Man kann Lebensspenden machen von sogenannten paarigen Organen, also von Organen, wo man zwei hat. Da gibt es nicht so furchtbar viel. Das ist hauptsächlich die Niere. Also einen ganzen Lungenflügel zu spenden, ist schon auch eine heikle Geschichte. Aber Teile der Lunge kommen hin und wieder als Lebensspende vor. Oder eine Lebensspende ist auch möglich, wenn man Organe teilweise verpflanzen kann. Also das ist in aller Regel die Leber. Von der kann man wohl ein Stück, so ungefähr die Hälfte, entbehren, ohne dass man jetzt zu sehr eingeschränkt ist. Man kann Teile der Bauchspeicheldrüse oder Stücke vom Darm auch Leben spenden. So, aber das jetzt bloß mal ganz kurz, dass wir uns mal gehört haben, was es an Lebensspenden so gibt. In aller Regel, wie gesagt, entweder Nieren oder Teilleber. Das sind die Zahlen aus Deutschland. Oben sehen wir Niere. Wobei, das sind jetzt nur die postnatal entnommenen Organe, also da sind die Lebensspenden jetzt nicht mit dabei. Und wir sehen, dass die Nieren sich so um 2000 Stück pro Jahr bewegen. Bei Leber sind wir ungefähr bei 1000 und dann wird es schon sehr viel weniger. Die Lunge sind 350 in den letzten Jahren, also angestiegen. Herz auch ungefähr so. Bei der Pankreas, also bei der Bauchspeicheldrüse, sind wir unter 200 und Dünndarm. Das ist nahe Null. Was wir auch sehen ist, also das sind die aktuellsten Zahlen von 2012. 2012 gab es und auch schon 2011 gab es einen dramatischen Einbruch jetzt bei Nieren und Leber. Bei Lungen seltsamerweise nicht. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, an was das liegt. Aber ich denke, die meisten können sich schon denken, da gab es diese Skandale mit den Transplantationen und dass man da so den Eindruck hatte, na, ist vielleicht doch nicht alles immer so sauber, wie man da tut. Und dann war die Bereitschaft zu spenden durchaus sehr viel geringer. Was für mich auch noch interessant war, war mal anzugucken, wie alt sind eigentlich die Spender. Und da stellen wir fest, das hat sich in den letzten Jahren ganz, ganz stark verändert. Früher waren die Spender vor allem jünger. Also hier sind bloß drei Gruppen erfasst, 16 bis 54 Jahre. Also ab 16 darf man spenden, Organe. Und bis 54, weiß ich nicht genau, warum man da den Schnitt macht, aber wir sehen, dass der Prozentsatz hier von 60 auf unter 50% gefallen ist, während der Anteil von über 65-Jährigen von 20 auf über 30% zugenommen hat. Das liegt daran, dass der Mangel an Spenderorganen offensichtlich so groß ist, dass die Ärzte inzwischen hergehen und selbst bei Leuten, die man früher als nicht transplantationsfähig angesehen hat, nämlich Leute über 65, sagen, kommt, lasst uns das mal probieren. Bevor wir gar kein Organ haben, ist immer noch besser. Wir haben eins von einem älteren Menschen und man macht damit offensichtlich recht brauchbare Erfahrungen. Und so steigen die Zahlen eben entsprechend an. Ach, da unten ist ja noch eine Linie, sehe ich gerade, unter 16 Jahren. Das sind irgendwelche Sonderfälle, weil also unter 16 Jahren wird es rechtlich heikel. Aber ihr seht ja auch, das sind relativ wenige. So, egal in welcher Altersgruppe wir jetzt dabei sind, wir werden nachher noch so ein Argument sehen, wo Leute sagen, warum sie sich bisher nicht damit beschäftigt haben. Und das ist ein Punkt, wo wir jetzt nicht sagen können, ich bin noch zu jung oder bin schon zu alt oder so, sondern wir sehen, das betrifft im Prinzip alle Altersgruppen. Jetzt habe ich schon angesprochen, dass die Zahl der Organe, die man eigentlich bräuchte, eigentlich nicht ausreicht. Ah, Moment, das ist noch eine andere Grafik. Das sind die Organe, die 2012 verpflanzt wurden. Genau, die benötigten und die transplantierten, doch, ist die Grafik. Also man hätte fast 8000 Nieren gebraucht, hat aber nur 1821 gehabt. Das heißt, 7100 Leute haben vergeblich auf eine Niere gewartet. Bei der Leber sieht es ein bisschen besser aus. 1865 hätte man gebraucht, 1017 waren da. Aber ansonsten sowohl beim Herz 1012 gegen 346 als auch bei der Lunge 483 gegen 357 und bei der Bauchspeicheldrüse 254 gegen 169 selber, dass im Prinzip immer zu wenig Organe da sind. Wenn man sich fragt, woran das liegt, dann kann man natürlich sich die verschiedenen Faktoren angucken. Zunächst mal muss man einfach feststellen, dass dieser Mangel da ist und dass der auch entsprechende Konsequenzen hat, nämlich pro Tag sterben in Deutschland 3 Menschen, weil es nicht genug Spenderorgane gibt. Also die Zahl hat mich ein bisschen schockiert. Das sind jeden Tag 3 Leute, die leben könnten, wenn sie ein Organ bekommen würden, aber die sterben, weil kein Spenderorgan da ist. Jetzt geht es uns vielleicht ähnlich, dass wir sagen, ja, da müssen wir ja eigentlich spenden. Wenn man die Leute fragt, ob sie denn dafür sind, dass man Organe spendet, dann sagen ganz viele Leute, ja klar sind wir da dafür, nämlich 82%. 82% der Deutschen sagen, wir sind für Organspende. Wenn man sie dann fragt, ja, würden Sie denn spenden? Dann geht die Zahl deutlich zurück auf 72%. Wenn man dann guckt, wie viele Leute eigentlich einen Organspendeausweis haben, dann sinkt die Zahl auf 12%. Das heißt, die, die nachher wirklich spenden und die im Krankenhaus als potenzielle Spender danach erscheinen, sind bloß ein Sechstel von denen, die eigentlich bereit wären zu spenden. Was sie sagen, dass sie bereit wären, ist jetzt die Frage, warum haben die Leute eigentlich keinen Organspenderausweis, wenn sie doch eigentlich dafür wären? Und da haben wir auch eine Befragung gemacht, warum haben sie denn keinen Ausweis? 36% haben gesagt, wir sind nicht ausreichend informiert, also wissen einfach zu wenig drüber. Das wäre jetzt vielleicht so, heute ist so ein Abend, wo man nachher sagen kann, jetzt bin ich informiert, jetzt kann ich mich entweder dafür oder eben auch dagegen entscheiden. 11% fühlen sich zu jung oder zu alt, das ist das, was ich vorher angesprochen habe. 10% sagen, sie sind nicht gesund genug oder haben Bedenken, dass sie anschließend eben gesundheitliche Probleme hätten. 6% lehnen Organspenden grundsätzlich ab. 5% haben keinen Ausweis, lehnen Organspenden aber nicht ab. Das ist jetzt was ich nicht so ganz verstehe, weil die anderen haben ja auch keinen Ausweis und lehnen es auch nicht ab. Also ich weiß nicht, was sie da in der Statistik abgefragt haben. 5% hatten keine Zeit. Auch eine interessante Aussage. 4% haben Angst, vorzeitig für tot erklärt zu werden. Da werden wir nachher noch ein bisschen ausführlicher drauf kommen. 3% nennen religiöse oder ethische Gründe. Und 3% sind noch unentschieden. Und wenn wir jetzt zusammenzählen, bleiben, glaube ich, immer noch 30% übrig. Was die dann für Gründe hatten, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist eine Umfrage, die das Forsa-Institut gemacht hat. Und wir merken schon, also mein Eindruck war jedenfalls, irgendwie habe ich so einen Eindruck, dass man sich um die Antworten ein bisschen rumdrückt. Also manche der Antworten finde ich schon, also ich hatte noch keine Zeit, ist ja nicht so wichtig irgendwie. Und irgendwie, so wenn ich auch in mich selber ein bisschen reinhöre, dann denke ich mir manchmal, ja gut, vielleicht schiebt man die Entscheidung aber einfach weg, weil man die Entscheidung nicht treffen möchte. Weil es vielleicht irgendwie, man fühlt sich unwohl, man ist sich doch sehr, sehr unsicher. Ich denke, die 36%, das kommt mir noch am klarsten vor, ist einfach logisch. Das ist ein ganz heikles Thema. Wir werden das heute auch noch sehen, dass manche Fragen da einfach auch sehr, sehr knifflig sind. Wenn wir jetzt mal ins Ausland schauen, das fand ich auch noch sehr interessant. Das ist eine Karte von Europa mit den Zahlen, wie viel Organspender je 1 Million Einwohner es gibt. Das stand 2008, also das ist nicht mehr ganz so neu, aber das Einzige, was ich da gefunden habe. Und wir sehen, dass die Spanier mit Abstand führen. Die haben 34 Organspender je 1 Million Einwohner. Und als nächstes kommen dann Portugal, Belgien, Frankreich, Estland, Italien, Norwegen, Österreich, Slowenien. So, die sind alle noch so über oder um die 20%. Und dann geht's runter bis zu Tschechien mit 19%. Das Interessante an diesen Ländern, bis inklusive Tschechien, oder wir können im Prinzip noch weiter runtergehen, also bis Ungarn ist dann auf Platz, ich weiß nicht, 15 oder irgendwie sowas, mit 15 Spendern je Million Einwohner. Mit Ausnahme von Irland, was da irgendwie sich noch dazwischen gemogelt hat, sind das alles Länder, die eine sogenannte Widerspruchsregelung haben. Also speziell die Spermier sind dafür bekannt. Die haben eine relativ hohe Akzeptanz überhaupt in der Bevölkerung, aber bei denen ist es so, wenn du nicht sagst, dass du deine Organe nicht spenden möchtest, dann wird grundsätzlich der Verstorbene für Organspenden herangezogen. Und das ist im Prinzip in all den anderen Ländern auch so, die so hohe. Heißt, man muss nichts machen, um Organspender zu sein. Wenn man es nicht will, muss man es ausdrücklich sagen. Und deswegen sind die Zahlen da einfach deutlich höher. Ich habe noch versucht rauszukriegen, was mit den osteuropäischen Ländern, hier Rumänien, Bulgarien, Türkei und Griechenland los ist, die mit 1 bis 9 Spender je Million Einwohner ganz abgeschlagen hinten sind. Bin ich bisher nicht drauf gekommen, was das Problem ist. Vielleicht geht es da auch einfach um die Technik, keine Ahnung. Türkei sagt vielleicht, manche einer, vielleicht dürfen Moslems nicht spenden. Ist nicht so. Die Moslems sind der Organspende offiziellerweise jedenfalls sehr positiv eingestellt. Gibt es entsprechende Fatwas der islamischen Führer, die gesagt haben, also Organe aus dem Körper zu entnehmen, ist prinzipiell schlecht, aber wenn es darum geht, ein Leben zu retten, dann darf man das auf jeden Fall tun. Also da steht der Glaube jetzt im Islam auch nicht grundsätzlich dagegen. Gut, dann wollen wir uns kurz anschauen, wie so eine Organspende überhaupt abläuft. Das ist eine Grafik von der DSO, das ist die Organisation, die das in Deutschland betreibt oder die dafür zuständig ist. Das fängt hier oben an. Es passiert ein Unfall. Das ist übrigens auch was, was die meisten denken, dass es meistens wohl Verkehrsunfälle seien oder sowas, aber die Zahl der Verkehrsunfälle, die zu einer Organspende führen, die liegt inzwischen unter 10%. Meistens sind es irgendwelche Erkrankungen oder Notfälle, die im Krankenhaus irgendwie passieren, wo jemand plötzlich auf irgendeine Art und Weise stirbt oder vielleicht auch absehbar stirbt, aber jedenfalls, wo so eine Organspende möglich ist. Da kommt die schwere Hirnschädigung, steht da dabei, da werde ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Das Krankenhaus benachrichtigt dann die DSO, dann, wenn klar ist, dass das irgendwie ein potenzieller Spender ist, dann wird festgestellt, ist er hirntot? Kommen wir nachher noch drauf, was es damit auf sich hat. Wenn man feststellt, der Patient ist hirntot, dann wird das Gespräch mit den Angehörigen gesucht, denn jetzt ist der Fall eingetreten, wo so eine Spende wirklich vorgenommen werden könnte. Dann werden nochmal Untersuchungen gemacht, da wird Gewebe typisiert und so weiter und so fort. Dann werden die Daten zur Organvermittlung an Eurotransplant übermittelt. Das ist die Zentrale in, ich weiß gar nicht, wo die sitzt. Ich glaube in den Niederlanden, genau. Die dann sagen, okay, der und der Spender steht bei uns auf der Liste ganz oben. Da gibt's theoretisch jedenfalls festgelegte Regeln. Ich denke, wir haben das alle in den Nachrichten mitbekommen, dass man da natürlich auch ein bisschen dran drehen kann, wenn man es denn drauf anlegt. Aber prinzipiell ist es nachvollziehbar und relativ transparent, wie sowas passiert. Und dann legt Eurotransplant fest, europaweit, wer dieses Organ bekommt. Da werden, soweit ich weiß, regionale Bevorzugungen vorgenommen, denn die meisten deutschen Organe werden auch in Deutschland verpflanzt. Hat vermutlich was mit dem Transport zu tun. Wenn man das deutsche Organ jetzt erstmal nach Spanien fliegen müsste, abgesehen davon, dass die sowieso die meisten haben, wird es einfach vermutlich zu lange dauern. Deswegen werden die meisten deutschen Organe auch in Deutschland verpflanzt. Und dann wird dieses Organ entnommen, wird mit einem Hubschrauber in aller Regel dann möglichst schnell eben ins Zielkrankenhaus gebracht und dort wird dann das Organ eingesetzt. Wie eine Organentnahme abläuft, dazu sage ich später noch ein bisschen mehr. Das ist auch ganz interessant. So, die Transplantation selber wird in Deutschland durch das sogenannte Transplantationsgesetz, jetzt mal mit TPG abgekürzt, geregelt. Und abgesehen von der Lebensspende, wo ich schon gesagt habe, die wir heute nicht besprechen, wo es auch ganz, ganz andere Regeln gibt, schreibt das Transplantationsgesetz einfach mal vor, dass man Organe nur von toten Spendern entnehmen darf. Was das genau heißt, kommen wir gleich nochmal drauf, aber das ist ein Punkt, der im Transplantationsgesetz geregelt wird. Dann wird vorgeschrieben im Transplantationsgesetz, dass der Spender zu Lebzeiten der Entnahme zugestimmt haben muss. Ja, aber haben doch die meisten gar nicht. Da fängt das Problem jetzt nämlich dann schon an. Wenn nämlich keine schriftliche Willensäußerung des Verstorbenen vorliegt, dann gibt es die sogenannte erweiterte Regelung, dann werden die Angehörigen befragt. Und seit 2012, weiß nicht mehr genau, ich glaube im Oktober ist es beschlossen worden, gibt es nicht mehr die erweiterte Zustimmungsregelung, sondern es gibt die sogenannte Entscheidungsregelung. Ich denke, das werden die meisten von uns auch mitbekommen haben. Das heißt, jeder von uns wird in regelmäßigen Abständen von seiner Kasse, so ist jetzt beschlossen worden, angeschrieben, ob wir nicht spenden wollen. Würde mich jetzt mal interessieren, wir haben noch nichts bekommen. Hat irgendjemand schon so einen Brief bekommen von der Krankenkasse? Aha, okay. Jetzt könnte man fragen, welche Kasse, aber das lassen wir jetzt mal gut sein. So, das heißt, die Kassen sollen, wenn ich es richtig weiß, alle 2 Jahre wohl nachfragen und wie sieht es denn aus, wären sie nicht bereit, wahrscheinlich ist da nur ein Informationsblatt dabei und so weiter und so fort. Und das ist die momentane Regelung in Deutschland. Also man wartet nicht, bis die Leute von sich aus so einen Organspendeausweis ausfüllen, sondern man schreibt sie ganz gezielt an und fragt immer wieder nach. Genau. Und wenn man aber einfach nichts schreibt, wenn der Spender weder sagt, er will's nicht, noch dass er sagt, ich will's, und er stirbt und man jetzt keine schriftliche Willensäußerung hat, dann werden die Verwandten gefragt. Und das ist natürlich ein heikler Punkt. Wer von uns weiß denn, wie seine Verwandten zur Organspende stehen? Und das sind ja nicht bloß die alten Eltern, sondern das sind vielleicht auch die Kinder. Das sind vielleicht, Geschwister, der Ehepartner. Wer von uns weiß, wie unsere Angehörigen darüber denken? Und da merken wir schon, da kommen wir als Betroffene ganz, ganz schnell in eine Situation rein, wo wir vollkommen überfordert sind. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen, für uns selber, aber auch für unsere Angehörigen. Im Transplantationsgesetz ist eben auch dann geregelt, dass die Vermittlung der Organe zentral erfolgt, ohne Bezug zwischen Spender und Empfänger. Also es gibt nur diese anonyme Form. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, mein Onkel Fritz, der hat Zucker und wenn ich da mal sterbe, möchte ich dem meine Bauchspeicheldrüse schenken. Geht nicht. Oder, irgendjemand hat dem fehlt eine Niere. Zu Lebzeiten darf ich sagen, ich gebe sie ihm. Wenn ich gestorben bin, gibt es diese Möglichkeit nicht mehr. Also ich kann jetzt sagen, ich vererbe meine Niere dem und mein Herz dem und so. Es mag Länder geben, in denen das anders ist. Wir haben uns kürzlich einen Film angeguckt, 7 Leben. Mit Denzel Washington. Nee, nicht mit Denzel. Mit Will Smith, genau. Also nichts für schwache Nerven. Da geht es im Prinzip um ein ähnliches Thema, der quasi seine Organe Leuten vermacht, die er kennt. In Deutschland wäre das so nicht möglich. Aber jetzt kommen wir zu dieser interessanten und auch heiklen Frage. Wie stellen wir jetzt eigentlich den Tod fest? So. Da gibt es in verschiedenen Ländern verschiedene Regelungen. Nachdem ich davon ausgehe, dass uns die Regelung in Liechtenstein jetzt nicht so interessiert oder in Portugal, sagen wir mal, wie es in Deutschland ist. In Deutschland ist die Regelung der Hirntod. Also, wenn das Hirn tot ist, kommen wir gleich noch drauf, wie das definiert ist, dann geht man davon aus, dass derjenige im Sinne des Transplantationsgesetzes gestorben ist. Im Transplantationsgesetz selber steht nur drin, dass der Tod nach medizinisch aktuellen Methoden sicher nachgewiesen sein muss. Was das dann genau ist, steht im Transplantationsgesetz selber, soweit ich jedenfalls es gefunden habe, nicht drin. Aber es gibt eine Kommission, die das wohl von Zeit zu Zeit entscheidet. Und momentan ist es in Deutschland so, dass der Hirntod dafür herangezogen wird. Es gibt auch Länder, wo der Herztod genommen wird. Wir werden gleich noch sehen, was das für Implikationen hat. So, was heißt nun Hirntod? Fürs Hirntod gibt es in Deutschland drei Hinweise. Das erste ist, der Patient muss in einem tiefen Koma liegen, auf äußere Reize reagiert. Also, dass er nicht mehr ansprechbar ist. Dass, was weiß ich jetzt, bestimmte Reaktionen, die man normalerweise hat, nicht mehr da sind. Also eine tiefe, ich würde es einfach mal sagen, eine tiefe Bewusstlosigkeit, Koma, ist medizinisch sicher noch ein bisschen genauer definiert. Das zweite ist, dass die Atmung ausfällt. Also die Spontanatmung, das heißt, dass das Atemzentrum, was im Gehirn angesiedelt ist, die Atmung nicht mehr steuert. Führt dazu, dass der Körper keinen Sauerstoff mehr hat und wenn da nicht eingegriffen wird, tritt natürlich auch die vollkommene Unterversorgung aller Organe anschließend ein. Das heißt, nicht nur das Hirn ist dann geschädigt, sondern dann geht es ganz, ganz schnell ans Herz und an andere Organe und die fallen dann nacheinander auch aus. Das heißt, da tritt der Tod dann innerhalb von wenigen Minuten vollkommen komplett ein. Dem wirkt man entgegen, indem man künstlich beatmet. Das ist im Übrigen, es kann auch zu einem Ausfall der Atmung kommen, ohne dass ein Hirntod eintritt. Hat man ja schon des Öfteren gehabt, dass Leute im Krankenhaus einfach beatmet werden. Aber das ist eines der Kriterien, was eben beim Hirntod auch da ist. Und dann, und das ist, denke ich, so das Zentralste von allem, der Ausfall der sogenannten Hirnstammreflexe. Also der Hirnstamm ist ja so das innerste Zentrum quasi des Gehirns, wo die nicht bewussten Vorgänge ablaufen. So, da gibt es bestimmte Reflexe. Also ich sage jetzt einfach bloß ein paar, dass man so eine grobe Vorstellung haben, was da geht. Zum Beispiel der Pupillenreflex. Also wenn man ins Auge reinleuchtet, dann ziehen sich die Pupillen zusammen. Das ist nichts, was man bewusst steuern kann, sondern das ist ein Reflex, der einfach passiert. Bei einem Hirntoten passiert gar nichts mehr. Und das Interessante ist, dass wenn man in ein Auge reinleuchtet, wohl beide Augen zugehen. Und beim Hirntoten passiert eben einfach gar nichts. Dann gibt es auch den sogenannten Hirnhautreflex. Das heißt, wenn man den mit einem Wattestäbchen oder irgendwas ins Auge reinpiekst, oder wenn man uns das tut, dann machen wir automatisch das Auge zu. Oder drehen den Kopf weg. Also wir reagieren jedenfalls ganz, ganz heftig drauf. Bei einem Hirntoten passiert gar nichts. Es gibt auch keine Schmerzreaktion. Man benutzt dazu den Trigeminusnerv, der im Gesicht eben da ist. Wenn man den also ganz massiv malträtiert, dann gibt es im Normalfall sehr heftige Reaktionen. Bei einem Hirntoten passiert da gar nichts. Oder dann auch ein Würgereflex, wenn man Dinge eben entsprechend in den Hals bekommt. Darüber hinaus prüft man dann noch Hirnströme und irgendwelche Potenziale, die an irgendwelchen Organen da entstehen und so. Da gibt es einen ganzen Haufen an Tests, den man da machen kann. Das Wichtige, weshalb man diese Diagnostik so beschlossen hat, ist, dass man davon ausgeht, dass jemand, der hirntot ist, eben nicht wiederbelebt werden kann. Also Hirntod ist im Gegensatz zum Herztod irreversibel. Also wenn das Herz abgestorben ist, ist dann ja auch irreversibel, aber beim Herzstillstand kann man wiederbeleben. Wenn die Atmung ausfällt, kann man künstlich weiter beatmen und dann irgendwann setzt, wenn man Glück hat, die spontane Atmung dann auch wieder ein. Wenn ein Hirntod eingetreten ist, gibt es keinen Zurück mehr. Also es gibt, soweit ich jedenfalls weiß, niemanden, der nach einem Hirntod wiederbelebt worden ist. Ich habe erst ganz kurzfristig vor diesem Vortrag noch von jemandem erfahren, dass er sich erinnert hätte, dass ihm jemand mal gesagt hätte, dass Leute schon in Deutschland Organe entnommen worden wären und nachher nochmal wiederbelebt wurden. Und das hat mich dann doch etwas schockiert. Ich habe versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, aber es war nicht so, dass ich es nicht rausfinden konnte, sondern diese Person hat nach Rückfrage offensichtlich wohl das nicht so gewusst oder war dann vielleicht doch anders, wie man es gehört hatte oder so. Also mir ist kein einziger Fall bekannt, wo irgendjemand, der schon mal hirntot war, wieder belebt hätte werden können. Dass es Leute gab, die für tot erklärt wurden und die noch gelebt haben, ist wieder was anderes. Da ging es nicht um den Hirntod. Beim Hirntod, soweit ich das sehen kann, wird sehr viel Sorgfalt darauf verwendet, festzustellen, dass derjenige auch wirklich tot ist. Genau, und die Sachen, die lasse ich mal gut sein hier, wenn das jemand interessiert, könnte man da noch viel dazu sagen. Der Tod muss in Deutschland von zwei Ärzten unabhängig festgestellt werden. Also es reicht nicht, wenn ein Arzt jetzt sagt, okay, der ist tot, sondern muss ein zweiter kommen, der diesen Tod bestätigt. Und diese beiden Ärzte dürfen nicht an der Transplantation beteiligt sein. Es kann also jetzt nicht sein, dass einer sagt, ja, ich habe da einen Patienten, der bräuchte dringend ein Herz. Jetzt erkläre ich den einfach mal kurz für tot und dann nehmen wir das Herz. Das ist natürlich der Freund von dem beteiligten Arzt sein kann. Das ist natürlich nicht auszuschließen. Oder dass da irgendwelche mafiösen Strukturen womöglich existieren könnten. Ich denke, sowas wird nie auszuschließen sein. Aber ich denke, das, was von Gesetzes wegen getan werden konnte, um auszuschließen, dass Leute nicht für tot erklärt werden, um eben an Organe zu kommen, das ist gemacht worden. Und, das fand ich auch noch interessant, die Ärzte, die den Tod feststellen und die den beurkunden, die dürfen auch nicht Untergebene der transplantierenden Ärzte sein. Weil die natürlich durch die Weisungsbefugnis ihrem Untergebenen sagen könnten, du sagst jetzt bitte, dass der tot ist, weil wir würden den gern als Spender haben. Sondern das müssen unabhängige Ärzte sein, die mit der Transplantation theoretisch jedenfalls nichts zu tun haben. Jetzt ist es eigentlich so, wenn jemand tot ist, so richtig tot, dann geht ja alles kaputt. Von einem richtig Toten kann man keine Organe mehr entnehmen. So, deswegen sagt man ja auch Hirntod. Jetzt habe ich viel gelesen über Leute, die jetzt auch ganz, ganz kritisch sind. Wir werden gleich auf die kritischen Sachen auch noch eingehen. Und da habe ich dann gelesen, ja, die sind dann wirklich tot, der Körper ist noch warm. Das Herz schlägt noch. Was er sieht, das sind noch gewisse Dinge, die im Körper noch funktionieren, die Nieren scheiden noch aus und so weiter und so fort. Und da kommen wir nachher noch auf den Punkt, wann ist man eigentlich tot? Das ist natürlich heikel, gell? Der ist noch warm. Gut, die Atmung funktioniert nicht mehr, das ist Definition vom Hirntod, er wird beatmet, aber ja, die Nieren arbeiten noch und was weiß ich, so verschiedene andere Reaktionen im Körper gibt es da noch. Ja, ist der jetzt wirklich tot? Und da merken wir schon, das ist was, wo es schwierig wird, dann auch für die Angehörigen zu sagen, ja, der ist jetzt tot, der sieht zwar irgendwie nicht tot aus und so, der ist auch nicht blass, das Herz schlägt ja noch und alles. Jetzt sagen uns die Ärzte, der ist tot. Ja, jetzt müssen wir das glauben. Und das ist für viele Angehörige eine ganz, ganz schwierige Situation, in die sie dann da reinkommen. Deswegen wollte ich nochmal ganz kurz auf dieses Sterben eingehen. Also im Prinzip sagen die Mediziner, der ist tot, da können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Sobald wir die Maschinen abschalten, ist der Mensch innerhalb kürzester Zeit nach jeglicher Definition tot. Das heißt, in dem Moment, wo die Atmungsgeräte abgestellt werden, falls das Herz noch spontan schlägt, wird es kurze Zeit später aufhören, weil wenn nicht mehr geatmet wird, gibt es keinen Sauerstoff mehr. Das Herz wird nicht mehr mit Sauerstoff versorgt. Das Herz stellt seine Pumptätigkeit ein und dann ist sowieso vorbei. Und dann sterben auch alle anderen Organe ab. Deswegen sagen die Ärzte, durch die Organentnahme wird niemand getötet. Der ist nach ihrer Definition schon tot. Man verzögert den Sterbeprozess, nämlich das Absterben der restlichen Organe einfach, weil man diese Organe in einem funktionsfähigen Zustand erhalten möchte. So, die Ärzte sagen, eigentlich ist er schon tot, aber bestimmte Teile vom Körper leben irgendwie noch. Und da merkt man schon, das ist schwierig. So, ein Teil ist tot, ein Teil lebt noch. Was macht den Menschen eigentlich aus? Wir werden da gleich nochmal drauf kommen. Also, das habe ich schon gesagt, wenn das Gehirn nicht mehr funktioniert, kommt es zum Atemstillstand. Sauerstoffmangelversorgung. Heißt, Herz-Kreislauf-System bricht zusammen und deswegen wird künstlich beatmet. Und jetzt müssen wir uns dringend mit der Frage beschäftigen, wann ist man eigentlich tot? Das Problem an der Geschichte ist, man kann niemanden fragen, der hirntot war. Beim Hirntod gibt es keine Wiederbelebung mehr. Wie gesagt, also vielleicht hat er jemand andere Informationen, aber mir ist kein Fall bekannt. Nach allem, was ich gelesen habe, ist bei einem Hirntod keine Wiederbelebung mehr möglich. Das heißt, ich kann den auch nicht fragen, hast du noch was gespürt oder warst du noch da oder wie war das? Das ist irreversibel, da kommen wir nicht durch diese Mauer. Das heißt, genau, wir können die Leute nicht fragen. Und die Komponenten unseres Körpers sterben eben unterschiedlich ab. Das Herz schlägt noch, hält den Kreislauf irgendwie aufrecht. Die Muskeln werden noch versorgt, können die Wärme noch produzieren. Nerven sind in gewissem Maß auch noch fähig, Reize zu leiten. Da gibt es also ganz, ganz viele Dinge, die da noch funktionieren, dass die Person eigentlich schon tot ist. Es gibt noch Reaktionen des Körpers. Und jetzt kommt was, was vielleicht manchen ein bisschen schockiert oder was vielleicht mancher nicht gewusst hat. In manchen Ländern ist es nicht so, aber in Deutschland wird die Organentnahme unter Anästhesie durchgeführt. Also in England ist vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie die aktuelle Lage ist, aber vor ein paar Jahren gab es in England eine Beschwerde oder einen Antrag von Leuten, die Organe entnehmen, die gesagt haben, wir möchten gerne, dass die Organspender, bevor wir denen die Organe entnehmen, anästhesiert werden. Also dass die betäubt werden. Weil die auf dem Operationstisch offensichtlich heftig reagiert haben. Jetzt sagen die einen, na, da ist er doch nicht tot. Sagen die Mediziner, nee, das Hirn ist tot und es gibt andere Reflexe, die gehen übers Rückenmark. Und das läuft ja alles noch, die Nerven sind noch funktionsfähig, die Reize werden geleitet. Das heißt, wenn ich da schneide, dann sagt der Nerv, okay, hier ist ein Signal da. Und dann reagieren die Muskeln, die ja auch noch funktionieren. Aber die Ärzte sagen, das ist nicht mehr die Person. Das ist nur noch das Organ. So wie beim Froschschenkel, weiß ich, wer das in Biologie schon mal gemacht hat, wo man dann den abgedrängten Schenkel irgendwie da mit Elektroden malträtiert und dann zuckt der. Sagen die Ärzte, das ist einfach eine physiologische Reaktion, das hat mit dem Leben, wie es vorher war, nichts zu tun. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es natürlich für die Mediziner eine gruselige Erfahrung ist, dass sie wissen, der ist tot und jetzt schneiden wir an dem rum und plötzlich reagiert der. Aus diesem Grund wird in Deutschland die Organentnahme unter Betäubung durchgeführt, dass diese Reaktionen zurückgedrängt werden. Okay, habe ich uns genug verunsichert. Also das ist schon eine Geschichte, wo man sich sagen muss, okay, das müssen wir uns mal gut durchdenken, wie das jetzt ist. Da wird ein Mediziner jetzt vielleicht ein bisschen anders drüber reden. Vielleicht würde er auch so drüber reden, dass wir es wieder nicht verstehen würden oder so. Das weiß ich nicht. Für uns stellt sich die Frage, wenn wir denn glauben, dass der Mensch außer dem stofflichen Teil noch einen nichtstofflichen Teil hat, den wir manchmal Seele nennen wollen, wann verlässt denn die Seele den Körper? Und das ist so nach dem, was ich gelesen habe, also die gängige christliche Definition dessen, wann der Tod eigentlich eintritt. Wann ist unsere Seele nicht mehr im Körper? Und da kommt unser nächstes Problem. Wie misst man Seele? Ich kann keine Waage aufstellen und sagen, jetzt ist der Körper leichter geworden oder schwerer geworden oder was weiß ich was. Ich kann keine wissenschaftlichen Tests durchführen, um rauszukriegen, ob die Seele noch da ist. Ich kann auch niemanden fragen, wann ist denn deine Seele weggegangen? Wir merken schon, wir sind an dem Punkt eigentlich vollkommen auf uns selber gestellt. Das Interessante ist dann, wenn man so vor allem die Kritiker liest, und das habe ich dann eben auch getan, die sagen, ja, die Leute sind ja nicht wirklich tot und da wird ja bloß der Hirntod als Kriterium genommen, damit man mehr Organspender bekommt. Wenn man andere Kriterien nehmen würde, dann könnte man nicht so viele Organe entnehmen, weil die Leute dann schon, sag ich mal, Töter sind, schon mehr. Ja, das ist eben dieser Sterbeprozess, wo ein Organ nach dem anderen abstirbt, wo sie sagen, da muss man noch länger warten. Und das Interessante ist, was mir aufgefallen ist, dass die Leute, die diese Kritik ganz, ganz massiv äußern, vor allem, also bitte jetzt nagelt mich nicht darauf fest, aber ich habe jetzt versucht, so ein bisschen auch Hintergründe zu recherchieren. So, das sind zum Teil Leute, die ich so ein bisschen dem anthroposophischen Lager zuordnen würde, Leute, die eher so aus dem Esoterischen kommen, oder dann auch ganz massiv eine Gruppe, das ist nicht ganz so offensichtlich, aber die gehören wohl zum universellen Leben, auch so eine neue geistige Bewegung. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass jeder, der Kritik dran übt, aus dem Lager kommt, bitte, aber das war so die prominentesten Dinge, die ich so bei meiner Recherche gefunden habe, die kamen so von den Formulierungen und auch von den Leuten, die dahinter steckten, so ein bisschen aus dieser Ecke. Es gibt natürlich auch in großen christlichen Kirchen eine rege Diskussion darüber, ob das nun richtig ist oder nicht richtig ist, und auch Leute, die da auch sehr kritisch eingestellt sind. Sich die Kirchenleitungen positiv zur Organspende gestellt haben, also die katholische Kirche, die bis vor, ich sage jetzt mal 50, 60 Jahren noch sehr, sehr kritisch eingestellt war und das zum Teil auch vehement verboten hat, hat in dem Punkt ihre Position etwas verändert und sagt jetzt eben auch, dass Organspende eine verantwortbare christliche Entscheidung sein kann, wenn sie aus der Nächstenliebe motiviert ist. In der evangelischen Kirche ist im Prinzip ähnlich. 1990 haben die beiden Kirchen gemeinsam so eine Erklärung herausgegeben. Und im Großen und Ganzen, sag ich mal, ist eine ganz, ganz große Mehrheit der Leute, die in Deutschland Meinung machen, seien es nun die Kirchen, seien es die Mediziner, seien es die Politiker, eigentlich unisono an dem Punkt, wo sie sagen, es gibt ein paar, Faktoren, die uns unruhig machen oder die uns Unwohlsein verursachen, aber wir können mit Bestimmtheit sagen, dass Leute, die hirntot sind, wirklich tot sind und dass die Reaktionen, die da passieren, eben rein biologischer Art sind, nichts mehr mit der Person selber zu tun haben. Und dass eben alles getan wird, damit niemand, während er noch lebt, Organe entnommen bekommt. Aber wir merken schon, an diesem Punkt ist einfach ein ganz, ganz heikler Punkt erreicht, an dem uns die Wissenschaft letztendlich auch nicht weiterhelfen kann. Und weshalb es in meinen Augen auch keine verbindliche Antwort auf dieses Thema geben kann. Aber lasst uns noch ein bisschen weitermachen, bevor ich zu meinem Fazit komme. Wer entscheidet jetzt? Also wenn wir dann gesagt haben, derjenige ist hirntot, er ist gestorben, so, dann zählt zunächst mal der Wille des Verstorbenen. Wenn es darüber kein schriftliches Dokument gibt, dann werden die nächsten Verwandten gefragt. Also nächste Verwandte, da gibt es im Transplantationsgesetz eine genaue Liste, in welcher Reihenfolge das einzuhalten ist. Und da werden die gefragt, hat euch der Verstorbene was gesagt, was er wollte? Und dann können die Verstorbenen, die Verwandten dann sagen, ja, wir wissen das. Der Verstorbene sagt dann hoffentlich nichts mehr. Also die Verwandten sagen dann, ja, er hat mir gegenüber geäußert oder sie hat es geäußert, dass eben eine Zustimmung vorhanden war oder eben auch nicht. Oder wenn sie nichts wissen, dann entscheiden sie selber. Das heißt, sie sind vor die Wahl gestellt, zu entscheiden, über den Verstorbenen, beziehungsweise über seinen Körper oder über die Entnahme dieser Organe. Und ich weiß nicht, wer schon mal so eine Situation mitgemacht hat, wenn ein naher Verwandter im Sterben liegt oder vielleicht gerade gestorben ist. Das ist eine emotional extrem schwierige Situation. Und jetzt kommen die Ärzte und sagen, wir bräuchten dringend eine Entscheidung. Und wie dringend diese Entscheidung ist, das möchte ich uns auch mal zeigen. Das ist der zeitliche Rahmen der Organspende. Das heißt, 10% aller Organentnahmen passieren innerhalb der ersten 7 Stunden nach dem Tod, also nach dem Hirntod. Die meisten Organentnahmen passieren zwischen 7 und 12 Stunden nach dem Tod, 47%. Und insgesamt über 90% der Organentnahmen sind bis 24 Stunden nach dem Hirntod entschieden. Also, wenn die Organe entnommen werden. Es gibt nur ungefähr 3 deswegen sind die absoluten Zahlen so klein. Also 92,4% werden innerhalb von 24 Stunden entschieden. Das heißt, dass die Verwandten hier unter einem enormen Druck stehen, nicht sagen können, lasst sie mal da ein paar Tage drüber schlafen oder so, sondern da wird natürlich vom Krankenhaus auch ganz, ganz massiv Druck gemacht. Das ist das, was viele, viele Angehörige dann in den Gesprächen hinterher sagen, dass sie sich vollkommen überfordert gefühlt haben, mit dieser Situation da eine Entscheidung treffen zu müssen. Die Angehörigen, Gespräche gehen dann eben auch oft so aus, dass die Angehörigen sagen, nein, ihr sagt uns zwar, dass der Hirntod eingetreten ist, aber wir geben diese Organe nicht frei. Wieder, das sind die Zahlen in Deutschland. 169, insgesamt waren es, ich weiß gar nicht, wie viel das insgesamt hier müssen wir zusammenzählen, die sagen, wir wissen, dass der Verstorbene das nicht wollte. So, 99 sagen, wir wissen es nicht, aber wir lehnen es trotzdem ab. Wahrscheinlich, also das sind Mehrfachnennungen gibt es, genau. So, dann wären wir bei 260, 70. Dann 44, da sind sich die Verwandten uneinig. Da sagt der eine, ja, ich bin dafür, und der andere sagt, nein, ich bin dagegen. Das ist dann auch schwierig. Dann 37 sagen, wir möchten, dass der Körper ganz bleibt. Wir möchten nicht, dass dem das Herz rausgenommen wird und nachher, dass der ohne Herz beigesetzt wird. Das finden wir schrecklich. Da fehlt nachher was von meinem geliebten Verstorbenen und das will ich nicht. 28 akzeptieren den Tod nicht und sagen, vielleicht kann man ihn ja doch nochmal wiederbeleben. Dann 23 führen religiöse Gründe an und dann die anderen Sachen, die kann man eigentlich ja schon fast vernachlässigen. Eins finde ich noch ganz interessant hier. Unzufriedenheit mit Behandlung im Krankenhaus. Sie sagen, das war hier unmöglich, wie er das gemacht hat. Und also auf dieser Grundlage geben wir auf gar keinen Fall eine Zustimmung, dass die Organe auch noch entnommen werden. Wenn dann Zustimmung passiert, das sind jetzt die deutschen Zahlen wieder, positive Einstellung des Verstorbenen bekannt, 505. Dann altruistische Motive, also wir möchten damit einfach jemandem helfen oder was weiß ich was, Mitgefühl mit Leuten, die dringend so ein Organ brauchen, zum 309. Sinngebung des plötzlichen Todes des Angehörigen, also dass sie sagen, jetzt hat der oder diejenige schon sterben müssen plötzlich, dann soll der Tod wenigstens Sinn haben, dann soll wenigstens mit seinen Organen hier noch jemand weiterleben können. Genau. So. Die Fragen, die da auftauchen, die ethischen Fragen, da müssen wir uns mal eins klar machen, da ist ja nicht nur derjenige betroffen, der das Organ spendet. Das ist natürlich klar, der ist am allermeisten betroffen. Aber es sind auch die Angehörigen betroffen, das haben wir gerade gemerkt, weil die ja in aller Regel, wenn kein schriftlicher Wille vorliegt, und das ist, wenn ich vorher die Zahlen richtig gedeutet habe, bei 88% der Menschen der Fall, dann sind die Angehörigen plötzlich diejenigen, die sich diese Fragen stellen müssen. Dann müssen die Ärzte sich natürlich die Fragen stellen. Die Ärzte müssen für sich beantworten, ja, ist es nun richtig, prinzipiell oder auch in diesem speziellen Fall, so ein Organ zu verpflanzen? Und letztendlich muss auch der Empfänger eine Entscheidung treffen. Finde ich das eigentlich richtig? Will ich das, dass jemand anders aufgrund dessen, dass ich dieses Organ haben möchte, in so eine schwierige Situation kommt, sowas entscheiden zu müssen? Das muss der Spender natürlich auch mit sich ausmachen. Ich habe von einem Jungen gelesen, der offensichtlich von seinen Eltern überredet wurde, ein Spenderorgan anzunehmen und der jetzt schrecklich unglücklich ist und sagt, das ist nicht mehr mein Leben. Kann man jetzt sagen, ist seltsam oder der soll doch froh sein, dass er weiterleben darf. Aber damit meine ich einfach, es gibt viele Dinge zu bedenken, nicht nur auf Spenderseite, sondern auch auf Empfängerseite. Würdest du gerne mit einem fremden Herzen leben? Wenn du die Wahl hättest, lieber zu sterben oder lieber mit einem fremden Herzen? kann man sich ja mal durchdenken, wie wäre das? Ich habe auch schon Interviews mit Leuten gehört, die eine Niere bekommen haben und die sagen, Mensch, ich bin wie neugeboren und ich feiere diesen Tag wie meinen zweiten Geburtstag und so, die auch ganz positiv waren. Also das ist eine sehr individuelle Geschichte. Und da muss man sich fragen, muss ich denn spenden? Bin ich nicht verpflichtet, aus Nächstenliebe zu sagen, ja natürlich muss ich, das ist meine christliche Pflicht. Oder kann ich sagen, ich kann spenden, wenn ich möchte, aber ich muss nicht. Oder muss ich vielleicht sagen, ich darf auch gar nicht spenden. Und jetzt habe ich ja noch gar nichts über die Bibel gesagt. Mit dem Thema sind wir auch relativ schnell fertig. Denn zu biblischen Zeiten gab es noch keine Transplantationsmedizin. Die erste Transplantation, die berichtet wird von Damian und, kennt es jemand, sind zwei Heilige, Kosmas und Damian, genau, hätten einem weißen Mann ein schwarzes Bein angesetzt. Ich möchte jetzt ja die heiligen Legenden nicht in Zweifel ziehen, aber es erscheint mir aufgrund der Tatsache, dass solche Transplantationen doch vielleicht über das damalige hinausgingen. Also gut, als Wunder kann ich mir noch nicht vieles vorstellen, aber lass uns mal davon ausgehen, dass die erste Transplantation 1954 stattgefunden hat. Damit sind wir natürlich von biblischen Zeiten enorm weit weg. Man könnte eine Bibelstelle anführen, hier Galater 4, wo Paulus schreibt, ihr wisst, dass ich krank und schwach war, als ich euch zum ersten Mal das Evangelium verkündigte. Wo ist eure Begeisterung geblieben? Ich kann euch bezeugen, wäre es möglich gewesen, ihr hättet euch die Augen ausgerissen, um sie mir zu geben. Das sagt natürlich nichts über die damalige Praxis aus, aber es ist für mich so eine Andeutung, dass Paulus jetzt nicht sagt, das hättet ihr auch gar nicht tun dürfen oder wie könnt ihr bloß an sowas denken, sondern dass er sagt, wenn es möglich gewesen wäre, hättet ihr das für mich gemacht. So, was wir jetzt eigentlich machen können, ist uns in der Bibel umzuschauen, gibt es irgendwelche allgemeinen Prinzipien, die wir auf unser spezielles Problem anwenden können. Und da müssen wir einfach zunächst mal so banal, gibt keine dogmatisch endgültige Antwort. Das habe ich schon zu Anfang gesagt. So banal das vielleicht klingen mag, müssen wir eigentlich ganz, ganz vorne anfangen und sagen, zunächst mal ist einfach so, und da bin ich froh, dass es in unserem Transplantationsgesetz auch so drin steht, ich darf niemanden töten, auch nicht um an ein Organ reinzukommen. Darf mich auch nicht selber töten. Das finde ich, ist da schon drin. Du sollst nicht töten. 2. Mose 20, 13 wird im Neuen Testament wiederholt. Matthäus 5, wo sagt, ihr habt gehört, dass im Gesetz des Mose heißt, du sollst nicht töten. Wer einen Mord begeht, muss vor Gericht. Wo Jesus das Gebot nicht aufhebt, sondern sogar noch verschärft. Ich denke, das wird den meisten von uns auch bekannt sein. Ein zweites Prinzip, was ich sehe, was in unsere Entscheidung mit reinspielt, ist die Liebe. Und ich habe jetzt mal geschrieben, für Nächste und Ferne. Vielleicht hört sich das für manche ein bisschen komisch an, aber es geht eben nicht nur um die sprichwörtliche Nächstenliebe, sondern wenn es um Transplantation geht, da wäre ja die Liebe zu fernen Menschen gefordert, denn die kenne ich ja nicht. Das sind ja nicht meine Nächsten, sondern es sind ja eigentlich ferne Leute, die ich nicht kenne. Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Das kann man jetzt sagen, ja, und was ist, wenn es keine Freunde sind? Also ich glaube, das ändert an der Liebe nichts, im Gegenteil, macht sie vielleicht sogar eher noch größer. Das heißt, wenn jemand sein Leben geben darf, darf er dann nicht auch Organe geben? Oder, wenn ich diese Frage, ich würde ein Organ nehmen, wenn ich es brauchen würde, mit Ja beantworten würde, dann muss ich mir natürlich auch diese Bibelstelle anschauen, was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Das heißt, wenn ich gerne Empfänger eines Organs sein würde, wenn ich eins brauche, dann muss es eigentlich auch heißen, dann muss ich auch bereit sein, ein Organ zu geben, wenn ich es denn könnte. So, das berühmte Gebot der Nächstenliebe, Matthäus 22, ist klar. 39, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann geht es ja sogar noch weiter, Matthäus 5, 44. Ich aber sage, ich liebe eure Feinde. Das heißt, wenn wir das von der Liebe her betrachten, dann müssen wir sagen, unsere Liebe ist jetzt nicht auf die Nächsten begrenzt, auf die Leute, die wir kennen, sondern erstreckt sich auch auf die Fernen und sogar auf diejenigen, die wir als unsere Feinde bezeichnen würden. Ein wichtiges Prinzip, was ich aus der Bibel auch noch finde, ist die Freiwilligkeit. Das bezieht sich nun nicht auf Organe, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, sondern es bezieht sich auf Geld, aber das Prinzip ist dasselbe. Paulus schreibt in 2. Korinther 9, Vers 7, jeder gebe, wie er es sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht verdrossen, nicht unter Zwang, denn Gott liebt einen fröhlichen Geber. Das heißt, wenn Gott schon beim Geld sagt, ich möchte nicht, dass ihr aus Zwang irgendwas gebt, wie viel mehr gilt es für was, was uns sehr viel näher ist als unser Geld, nämlich unsere Organe. Also entweder wir tun es freiwillig oder wir tun es gar nicht. Also es gibt keinen Zwang. Es gibt auch keinen moralischen Zwang. Man muss seine Organe nicht spenden. Jetzt gibt es auch noch Leute, die fragen, ja, aber wie ist das jetzt mit der Auferstehung? Wenn ich da kein Herz und keine Lungen und was weiß ich, und dann ist alles, ist der Körper da irgendwie leer oder... Ich denke, man darf die Fragen ernst nehmen, aber ich würde einfach, am Anfang sagt Gott schon, du bist von der Erde genommen und du wirst wieder zur Erde werden. Staub bist du, zum Staub kehrst du zurück. Selbst wenn wir körperlich vollkommen unversehrt beerdigt werden, nach ein paar Jahren im Erdboden ist unser Herz ohnehin weg oder auch die anderen Organe. Interessante Stelle aus Hiob habe ich noch gefunden, Hiob 19, 25 und 26. Den ersten Teil kennen wir, denke ich, auf jeden Fall. Doch ich weiß, mein Erlöser lebt. Als letzter erhebt er sich über dem Staub und dann geht's weiter. Ohne meine Haut, die so zerfetzte, und ohne mein Fleisch werde ich Gott schauen. Total interessant, was der Hiob schon lange vor dem Neuen Testament für eine Einsicht in diese Dinge hatte, wo er wusste, wenn er seinem Schöpfer gegenübertreten wird, dann wird er nicht seine zerfressene, seine zerfetzte Haut, er hatte ja ganz viele Geschwüre, tragen, und er wird ohne seine kaputten Organe, ohne sein Fleisch vor Gott treten, sondern wird, wissen wir heute, einen neuen Körper von Gott bekommen. Das schreibt uns Paulus in 1. Korinther 15, ich habe jetzt was mal ausdrucksweise 42 bis 44a uns aufgeschrieben, so ist es mit der Auferstehung der Toten, was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, ist unverweslich, was gesät wird, ist armselig, was auferweckt wird, ist herrlich. Was gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark. Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. So, wir brauchen uns keine Sorgen machen, ob unser irdischer Leib vollständig ist oder nicht. Ganz abgesehen davon, was ist mit den Menschen, die im Krieg Gliedmaßen verloren haben, die beim Flugzeugabsturz vollkommen verbrannt sind, die, was weiß ich, aus sonst irgendeinem Grund nicht vollständig sind, die von Haien gefressen wurden. Was auch immer. So, jetzt war es, denke ich, relativ viel. Lasst mich noch zu einem Fazit kommen. Ich versuche es mal so neutral zu sagen, wie es geht. Wir könnten mit unseren Organen anderen helfen. Also das ist sicher eine unzweifelhafte Tatsache. Die gesetzlichen Regelungen, wie sie in Deutschland sind, muss ich sagen, sind nach meiner Ansicht nach weitgehend sicher. Man kann natürlich alles noch sicherer, noch enger, noch genauer machen. Aber mein Eindruck ist jedenfalls, dass die Leute, die diese Gesetze geschrieben haben, sich sehr viel Mühe gemacht haben, dafür zu sorgen, dass hier kein Missbrauch getrieben wird. Was wir niemals ausschließen können, ist Fehleinschätzungen und Fehlverhalten. Ich habe von einem Fall gelesen, wo ein Arzt einen Patienten zu schnell aufgegeben hat. Und eine Krankenschwester den dann doch irgendwie noch wiederbeleben konnte, was für den Arzt extrem peinlich war. Wobei der hat nicht den Hirntod festgestellt, da soweit ging das nicht, es ist ja eine zusätzliche Untersuchung. Aber als er dann gefragt wurde, warum er denn das nicht gesehen hätte, dass der noch nicht tot sei, hat er gemeint, ja, er war in Gedanken schon bei der Transplantation. Und da ist noch nicht mal geklärt, ob der einen Ausweis hat oder nicht. Weil vorher war ja die Frage, vielleicht werde ich zu schnell für tot erklärt. Der hatte, ich weiß nicht, ob der Mann überhaupt schon wusste, ob der einen Transplantationsausweis hat oder nicht. Aber natürlich gibt es diese Möglichkeit, dass Ärzte da vielleicht ein bisschen zu schnell bei der Sache sind. Wie wahrscheinlich das ist, kann ich euch nicht sagen. Von der Theorie her dürfte es nicht passieren. Ärzte haben einen hippokratischen Eid geschworen. Die haben zu helfen, bis der Tod eintritt, und zwar bis er wirklich eintritt. Aber, vielleicht haben wir das schon gemerkt, Ärzte sind nur Menschen. Da gibt es gute und schlechte. Es gibt sicher Ärzte, die moralisch zweifelhaft sind, das sehen wir immer wieder, die sich vielleicht bestechen lassen oder so. Das ist nie ganz auszuschließen. Aber selbst die Ärzte, die vollkommen integer sind, die beste Motive haben, machen hin und wieder Fehler. Das ist einfach so. Aber das hat nun nichts damit zu tun, ob wir uns dazu entscheiden, Organe zu spenden oder nicht, sondern das wird unabhängig davon so bleiben. Aber das muss man natürlich wissen. Wenn ich den biblischen Befund anschaue, dann würde ich sagen, es gibt keine zwingenden biblischen Hinweise, die eine Ablehnung erfordern würden. Also ich finde in der Bibel nirgends was, wo ich jetzt sagen würde, aus dem Grund darf ein Christ kein Organ spenden. Ein bisschen weiter oben hin, aber einfach nochmal, bei der Feststellung des Todes wird offensichtlich sehr viel Sorgfalt aufgewendet. Und was wichtig ist, wichtig ist zu fordern, wenn es um die Organspende geht, ist eine würdevolle Behandlung des Körpers, also des gerade eben Verstorbenen. Auch da hört man hin und wieder von Angehörigen, dass das nicht immer so hundertprozentig funktioniert. Es gibt auch andere Beispiele, wo es offensichtlich sehr gut gemacht wird. Aber das ist natürlich was vor allem für die Angehörigen extrem wichtig ist, dass ihr verstorbener Angehöriger mit Würde behandelt wird und nicht wie ein Ersatzteillager. Und das fordert natürlich die Ärzte und das Klinikpersonal ganz besonders heraus. Und um die biblische Betrachtung abzuschließen, die Nächstenliebe legt eigentlich eine positive Haltung nahe, aber, und das haben wir auch gesehen, es gibt eine Freiwilligkeit und keine moralische Verpflichtung. So, jetzt sind wir gefragt. Und da muss ich einfach eins sagen, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Und wenn wir uns nicht entscheiden, müssen sich unsere Verwandten irgendwann mal vielleicht entscheiden. Nicht jeder Tod ist so, dass eine Organspende in Frage kommt. Insofern muss das nicht notwendigerweise sein. Aber ich würde uns doch sehr ans Herz legen, niemand kann zu so einer Entscheidung gezwungen werden, auch wenn die Krankenkasse uns die Sachen zuschickt. Wir müssen uns nicht entscheiden. Aber ich würde uns doch ans Herz legen, dass wir diese Entscheidung treffen, einfach auch um unsere Verwandten willen. Um sie aus dieser schwierigen Entscheidung rauszunehmen und ihnen nicht das aufzuerlegen, sich innerhalb von, sage ich mal, 24 Stunden für eine Sache zu entscheiden, für die wir unser ganzes Leben lang keine Entscheidung gefunden haben. Also das finde ich einfach nicht ganz fair. Von daher würde ich sagen, wollen lieber wir uns entscheiden, als dass unsere Verwandten tun müssen. So, wie gehen wir jetzt vor? Ich würde sagen, guck dir das alles nochmal in aller Ruhe an, bet drüber und triff eine Entscheidung. Man kann diese Entscheidung ja jederzeit wieder rückgängig machen, aber ich würde einfach sagen, lasst uns diese Entscheidung treffen und dann lasst uns sie auch eindeutig dokumentieren, indem wir eben schriftlich fixieren, dass wir das nicht wollen, oder indem wir einen Organspendeausweis ausfüllen und sagen, okay, ich stehe hier als Organspender, als Organspenderin zur Verfügung. Vielleicht ist der Abend jetzt für den einen oder anderen unbefriedigend gewesen, weil es jetzt doch wieder keine Antwort gibt und weil wir vielleicht jetzt noch mehr Fragen haben als vorher. Aber ihr wisst, mein Grundsatz heißt, man soll alles so einfach machen wie möglich, aber nicht einfacher. Und ich denke, an dem Punkt geht es einfach nicht einfacher. Vielleicht sagst du, für mich sei alles klar. Die Sache mit dem Tod da und dass die da nach dem Tod noch reagieren, ist mir viel zu heikel, kommt für mich auf gar keinen Fall in Frage. Vielleicht sagst du, was soll's, ob ich jetzt ein bisschen früher oder ein bisschen später bei meinem Heiland bin, spielt für mich nicht die große Rolle. Wenn ich an dem Punkt bin und wiederbelebt werde, dann bin ich womöglich nachher sogar noch behindert oder so. Vielleicht ist dann sogar noch besser, dass man das mit einer Organspende endgültig macht. Was auch immer deine Entscheidung sein mag. Denk einfach über alles nochmal nach, triff eine Entscheidung und dann dokumentiere sie auch. An der Stelle mache ich einfach mal Schluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.